Diese Geschichte führt uns in eine weit entfernte Zeit, in eine Stadt in einem heißen Land, eine Stadt aus weißen Würfelhäusern, große Würfel, kleine Würfel, übereinander gestapelte Würfel, Häuser mit schattigen Innenhöfen und von hohen Mauern umgebenen prächtigen Gärten. In dieser Stadt lebte ein junger Mann. Naja, in jeder Stadt leben viele junge Männer. Aber dieser junge Mann war ein ganz besonderer junger Mann. Natürlich, denn er ist schließlich die Hauptfigur in dieser Geschichte. Allerdings wusste zum Zeitpunkt, zu dem wir jetzt in unserer Geschichte diese Stadt betreten, also zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass dieser junge Mann ein besonderer junger Mann war, nicht einmal er selbst. Eigentlich wusste kaum jemand viel über ihn. Er selbst hatte seine Familie verloren. Er stammte nämlich nicht aus dieser Stadt. Er war in diese Stadt geflohen. Seine Stadt, in der er aufgewachsen war, war einem Krieg zum Opfer gefallen. Ein Krieg, der seine ganze Familie ausgelöscht hatte. Nur er hatte überlebt. Und er hat ja auch nichts gerettet, außer seinem Leben und einem Buch, das seinem Großvater gehört hatte. Naja, eigentlich war es auch kein Buch, eigentlich mehr eine Sammlung loser Zettel von Rezepten. Sein Großvater war nämlich ein ganz wunderbarer Koch gewesen. Und für den jungen Mann war das die einzige Erinnerung an seine Kindheit, an seine Stadt, an seine Familie. Jeden Abend las er beim Schein seines Öllichts in diesem Rezeptbuch und er träumte von all den Gerichten, den Gewürzen und den köstlichen Zutaten. Und bei so manchem Rezept überlegte er sich, wie er es zustande bringen könnte und wie er es vielleicht noch verändern könnte. Es war nämlich ein junger Mann mit der Fähigkeit zu träumen. Aber außer seinen Träumen besaß er nicht viel, außer dem Rezeptbuch. Er war, um es genau zu sagen, bettelarm. Er lebte vom Straßenverkauf von kleinen Gebäckstücken, die er mit einfachen Füllungen versah, leckeren kleinen Gebäckstücken, und so kam er einigermaßen über die Runden. Aber für sehr viel mehr als sein tägliches Leben reichte es nicht. Jeden Morgen, wenn er in die Stadt ging, um seine Ware feilzubieten, kam er an einem dieser ummauerten Gärten vorbei. Und eines Morgens hörte er es, diese Stimme, dieses Singen, eine so liebliche Stimme mit einer solchen Sehnsucht, schöner als jede Nachtigall. Es war ja auch schon Morgen. Und so hielt er inne und lauschte dieser Stimme und in seinem Herzen regte sich eine unbestimmte Sehnsucht. Am anderen Morgen achtete er darauf, dass er um eine ähnliche Zeit vorbeikäme und wieder hörte er die Stimme. Später hörte er sie auch abends, wenn die Dämmerung herabsank. Und er setzte sich auf die Stufen der Treppe, die an diesem Garten vorbeiführte und lauschte. So eine wunderbare, süße Stimme. Er versuchte sich vorzustellen, wie die Besitzerin dieser Stimme wohl wäre. Sie musste jung sein und bestimmt war sie schön. Aber auch jemand anders hörte dieses Singen, das bis in die Nacht hinein anhielt, das manchmal sogar im Mondlicht erklang. Dieser jemand war nicht durch Mauern gebunden. Dieser jemand konnte die Ummauerung der Gärten überwinden. Dieser jemand war nur an das Dunkel der Nacht gebunden. Die liebliche Stimme gehörte tatsächlich einer jungen Frau, einem jungen Mädchen. Dieses Mädchen war die einzige Tochter des reichsten Händlers in der Stadt, eines Händlers mit Gewürzen und köstlichen Früchten. Viele junge und auch ältere Männer interessierten sich für dieses Mädchen. Sie hätten es gerne geheiratet und ihr Vater erhoffte sich eine lukrative Verbindung, vielleicht zu einem reichen Geschäftspartner. Er ließ die Bewerber immer mal wieder vorbeikommen. Das Mädchen durfte einen Blick auf sie werfen, vielleicht ein paar Worte mit ihnen wechseln, aber sie wollte sich für keinen entscheiden. Und der Vater liebte seine Tochter sehr. Er wollte sie nicht zu etwas zwingen, das sie unglücklich machen würde, aber er hoffte immer noch auf einen guten Schwiegersohn. Derweil saß das Mädchen im Garten und spürte diese seltsame Sehnsucht in sich, die aufstieg wie ein Vogel und zu Liedern wurde, Liedern, die sie zuvor nicht gekannt hatte, nicht bevor sie ihren Mund öffnete und sie durch sie hinausflogen und ihre Sehnsucht hinaustrugen, bis eines Nachts diese Sehnsucht scheinbar eine Antwort fand. Ein Singen antwortete ihr, eine wunderbare Stimme stimmte ein, und diese Stimme flüsterte: Schau mich an, lass mich ein, ich kann all deine Sehnsüchte erfüllen, ich kann dich in eine ungeahnte Weite bringen, komm, schau mich an. Und sie blickte aus ihrem Fenster und da sah sie ein wunderschönes, schimmerndes Männergesicht mit dunklen, tiefen Augen. Verzaubert öffnete sie das Fenster und der Mann schwebte in ihr Zimmer und ließ sich nieder und war plötzlich ganz nah und greifbar. Duftete nach dem Nachtwind, nach seltsamen Gewürzen. Er sprach von der Endlosigkeit der Nächte, dem Silber des Mondlichts und dem Ritt auf dem Nachtwind. Komm mit mir, sagte er, ich schenke dir das Königreich der Nacht, ich schenke dir den Palast im Silber des Mondlichts. Ich schenke dir ein ewiges Dasein in ewiger Schönheit. Da hob sie ihr Gesicht zu ihm und er küsste sie und der Kuss deuchte sie süßer als alles, was sie je zuvor gekostet hatte. Am anderen Tag wurde in der Stadt gesprochen, dass der reiche Gewürzhändler sehr besorgt sei, denn seine Tochter war plötzlich erkrankt. Blass sah sie aus und müde. All die Dinge, die ihr sonst Freude bereitet hatten, ließ sie liegen. Sie saß nur im Garten und summte. Die Krankheit der Tochter verschlechterte sich. Er rief Ärzte. Ihre Bewerber versuchten es mit Geschenken, sie aufzumuntern, aber sie wurde täglich blasser. Das hörte auch der junge Mann, und er erkannte, dass die süße Stimme, die er gehört hatte, diesem Mädchen gehören musste. Dieser ummauerte Garten war nämlich der Garten dieses Gewürzhändlers, das wusste er jetzt. Und er saß und grübelte, was er tun könnte. Was könnte er diesem Mädchen denn geben, dass es ihr besser ginge, dass sie ihr Leben wiederfände, dass sie aufleben würde? Er kramte in den Rezepten und er überlegte. Und er ging zu dem Händler und kaufte Gewürze und Früchte, die er sich eigentlich gar nicht leisten konnte. Und daraus schuf er ein Gericht, das er dem Händler brachte. Hier, nehmen Sie, geben Sie es Ihrer Tochter. Vielleicht muntert es sie auf. Eigentlich konnte er sich das alles gar nicht leisten. Er hatte sein letztes Geld dafür ausgegeben, aber der Händler, er war inzwischen so weit, dass er alles versuchte und jede Hilfe annahm. Er brachte das Geschenk seiner Tochter, reichte es ihr und siehe da, der Duft stieg ihr in die Nase. Sie wollte sich abwenden und er reichte es ihr nochmal. Riech doch, wie köstlich es duftet. Ja, sagte sie, versuch doch einen kleinen Bissen, sagte der Vater. Und sie nimmt einen Bissen und noch einen und noch einen und nimmt einen tiefen Atemzug. Der Händler lässt den jungen Mann kommen. Was habt ihr ihr gegeben? Habt ihr mehr davon? Ich würde die junge Frau gerne sehen, sagt der junge Mann. Vielleicht kann ich dann besser bestimmen, was ihr gut tun würde. Und so führt der Händler sie zu dem Mädchen und sie schauen sich an. Oh, sie ist so schön wie ihre Stimme. Aber da ist etwas in ihr. Und der junge Mann überlegt, welche Kräuter und Früchte und Pflanzen und welches Fleisch und welche Zutaten, welches Gericht dieser jungen Frau wohl helfen könnten. Und von da ab nimmt er all diese Rezepte hervor und kauft ein auf Pump und kocht und bringt ihr die Gerichte. Und das Mädchen schnuppert und kostet und beißt ab und isst. Oh, diese köstlichen Dinge, dieser Genuss. Leben. Oh, ich wollte doch, mein Liebster, er sagte mir, nur noch eine Nacht, dann werde ich für immer bei ihm sein, aber ich möchte noch einen Tag von diesen Gerichten kosten. Und sie schaut den jungen Mann an, der ihr diese köstlichen Dinge bringt. Und in dieser Nacht bleibt das Fenster geschlossen. Amulette hängen am Fenster, die sagen, kein Eintreten. Am anderen Tag kommt wieder der junge Mann mit den Gerichten und sie beginnen ein wenig sich zu unterhalten. Der junge Mann hat all das, was in seinem Herzen ist, hineingekocht. Diese Dinge, all das, was in ihm geruht hat, gewartet hat, sich gesehnt hat, all diese Schönheit, all dieses Leben, all dieses Spüren, all diese Kunstfertigkeit, die etwas schaffen will, all diese Liebe zum Leben, zur Schönheit, zur Welt, all das hat er hineingekocht. Und das Mädchen, das
das ein ähnlich sehnsuchtsvolles Herz hat, ein Herz, das alles spürt, was schön ist, was lebt, was singt, was Schönheit schafft, was liebt. Dieses Mädchen spürt, was ihr da gebracht wird, und sie spürt das Herz des jungen Mannes. Und so sitzen sie da im Duft der Speisen und schauen sich an. Es wird Abend. Das Zimmer ist erfüllt vom Duft. Und draußen sitzt der Hungergeist, der sich so schön darstellen kann und der doch nichts anderes ist als ein Dieb, ein Untoter, ein Vampir. Er sitzt vor dem Fenster seiner Sehnsucht, mit dem er sich füllen wollte, und kommt nicht mehr hinein. Was ist geschehen? Schon wird er bleicher und fühlt sich schwinden. Da spürt er diesen Duft, der durch die Ritzen des Fensters nach außen dringt, diesen wunderbaren Duft. Und er erinnert sich an das Leben, das er einst hatte. An Leben, was Leben bedeutete. Und jetzt, woran klammert er sich jetzt? Mondkühle, Gier, ist es denn das, was er wollte? Die Sonne geht auf über der strahlenden Stadt mit ihren weißen Würfelhäusern und ihren prächtigen, duftenden, farben, strotzenden Gärten. Die Sonne geht auf und schickt ihre Strahlen in das schleierverhüllte Gemach, wo das Mädchen die Bettvorhänge zurückschlägt und nach ihrem Vater ruft. Rosig sind ihre Wangen. Das Leben leuchtet aus ihren Augen und der Vater ist so glücklich. Vater, sagt das Mädchen, dieser junge Mann hat mich gesund gemacht. Ja, sagt der Vater, ich möchte, dass er weiter für mich da ist. Ja, sagt der Vater, wir stellen ihn als Koch ein. Er soll von jetzt an immer für dich kochen. Nein, sagt das Mädchen, ich möchte, dass er da ist, als mein Gemahl. Ich kann nicht mehr ohne ihn leben. Der Vater erschrickt, so ein bettelarmer, dahergelaufener Flüchtling. Ich kann nicht mehr ohne ihn leben. Und er schaut seine Tochter an und er erinnert sich, wie groß seine Angst war, sie zu verlieren. Und dass er einen ganz besonderen Schwiegersohn haben wollte. Und wenn dieser junge Mann so eine besondere Fähigkeit hat, dann muss dieser junge Mann ein ganz besonderer Mann sein. Und so stimmt er zu. Und so finden sich zwei Herzen, während draußen im Sonnenschein die Asche des Vampirs verweht. Er ist nicht zurückgekehrt in seine Gruft. Er ist dort geblieben vor dem Fenster dieses Mädchens, das er nicht mit sich mitnehmen konnte. Dort in der Sehnsucht nach einem Leben. Da bist du ja endlich, wird dieser dunklen Seele gesagt, als sie vor die größere Weisheit tritt, die hinter allem steht. Wie kam's, dass du nun doch über die Schwelle getreten bist? Ich möchte wieder leben. Ich ertrage es nicht, nicht mehr zu leben. Es ist besser als dieses Nichtleben. Dann möchtest du ein neues Leben. Ja, ich möchte leben. Aber du hast viel Unheil angerichtet.
Habe ich.
Du wirst es wieder gut machen müssen. Oh, das will ich. Was möchtest du denn? Ach, ich möchte sein wie dieser junge Mann. So ungefähr 15 Jahre, nachdem in der Stadt der weißen Häuser die prunkvolle Hochzeit der Tochter des Gewürzhändlers mit dem jungen Koch gefeiert worden war, kommt ein Küchenjunge zum berühmtesten Koch dieses Landes, dem reichsten Mann weit und breit, dem Leibkoch des Fürsten, und will sich als Küchenjunge verdingen. Die Frau des Kochs, eine wunderbare Frau, die von einer zarten weißen Knospe zu einer roten Rose erblüht ist und 7 wunderbare Kinder geboren hat, ihr ganzes Glück, mit denen sie Tag für Tag singt. Manchmal singt sie auch für die Gäste ihres Mannes, verborgen hinter einem Vorhang. In diesem Land schickt es sich nicht für Frauen, sich allzu sehr in der Öffentlichkeit zu zeigen, aber sie ist glücklich, sie hat ihr Glück gefunden. Aber als sie diesen Küchenjungen zufälligerweise sieht, sagte zu ihrem Mann, willst du wirklich ihn einstellen? Irgendwie ist er ihr unheimlich. Aber ihr Mann ist vom Eifer dieses Küchenjungen überzeugt. Aus dem wird mal etwas, sagt er. Und so steigt der Küchenjunge in der Hierarchie auf und lernt von diesem berühmtesten aller Köche, von dem wir inzwischen natürlich wissen, wer es ist. Und vielleicht wisst ihr jetzt auch, wer der Küchenjunge ist. Auch dieser Küchenjunge wird einmal etwas ganz Besonderes vollbringen mit seiner Kochkunst. Er wird seiner Stadt einen großen Dienst erweisen. Er wird viele Leben retten. Aber das ist eine andere Geschichte.